Ja, ich freue mich auch mit euch heute Abend einfach einen Abschnitt anzuschauen aus dem Römerbrief, während wir heute Morgen ja so alle drei Kapitel Römer 9, 10 und 11 im Überblick angeschaut haben, wollen wir an den Abenden jeweils ein einzelnes Kapitel ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und ein wenig mehr ins Detail gehen. Genau, ich gehe mal eine Folie weiter. Das Evangelium erfüllt Gottes Versprechen an Israel. Und heute Abend eben beginnen wir mit Kapitel 9. Und im Kapitel 9 finden wir verschiedene Inhalte, die ich ganz kurz einfach zunächst einmal umreißen möchte und dann abschnittweise mit euch anschauen. Paulus wird das Kapitel 9 beginnen, indem er sein persönliches Anliegen und seinen persönlichen Bezug zu dem Volk Israel darstellt. Er sagt, das sind Leute von mir und mein Herz brennt für sie. Und dann schreibt er von den Vorrechten, die Israel hatte. Was das Besondere war, welche Versprechen Gott ihnen gegeben hat und dass Gott immer wieder in besonderer Art und Weise sie auch bevorzugt hat. Dann spricht er ab Vers 6 eben von diesem wahren Israel. Wenn es um die Verheißungen geht, die Gott erfüllt, ihr seht das immer wieder unten links auf der Folie, das Evangelium erfüllt Gottes Versprechen eben auch an Israel. Wem gelten denn diese Versprechen? Automatisch jedem mit entsprechendem Stammbaum? Oder wen hat Gott vor Augen, wenn er diese Versprechen zunächst an Abraham macht? Und dann sie auch ausdehnt. Und da wird er unterscheiden zwischen den natürlichen Nachkommen Abrahams und den wirklichen geistlichen Kindern Abrahams. Also wer sind die Verheißungsträger? Das ist der Gedanke. Und dann zieht er ein Zwischenfazit in Kapitel 9, Vers 14. Er sagt, welchen Schluss sollen wir also daraus ziehen? Das finden wir also immer wieder, hatten wir heute Morgen schon, dass Paulus so eine Art selber Zusammenfassungen macht. Um was geht's mir eigentlich? Wie könnte man den Gedanken, den ich gerade versucht habe zu entfalten, zusammenfassen? Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Ist Gott ungerecht, dass er manche bevorzugt, dass er manche eben besonders beschenkt, dass er ihnen die Verheißung gibt und an ihnen erfüllt? Ist Gott ungerecht? Und seine Antwort kommt gleich hinterher. Niemals. Nein. Also nicht, dass wir auf die Idee kommen, dass Gott eben in irgendeinem Verhalten ungerecht wäre, sondern er sagt, nein, das ist nicht der Fall. Und dann erklärt er das anhand von Beispielen, warum Gottes Verhalten eben gerecht ist. Er benutzt das Beispiel des Pharao, wie das mit ihm war. Er benutzt ein Beispiel aus dem Alten Testament, aus Jeremia Kapitel 18, wo es um den Töpfer und den Ton geht. Und dann am Schluss des Kapitels sagt er, was ist eigentlich das Problem Israels? Warum sind sie in dem Zustand, in dem sie momentan sind, in dieser zeitweisen Verhärtung? Nun, heute Morgen haben wir schon eine Folie angeschaut. Upsa, das ist das, was ich gerade erklärt habe. Einfach das, die inhaltliche Zusammenfassung von Kapitel 9. Oh, ihr seid sagenhaft, vielen Dank. Wie schon erwähnt, hat Paulus immer so eine Art Zusammenfassung eben seiner Kernaussagen. Und in Kapitel 9, eben diese Folie haben wir heute Morgen schon gesehen, sagt er eben ab Vers 30, und ich lese das nochmal, was ist der wesentliche Gedanke, den er uns erklären will, anhand eben der alttestamentlichen Zitate, anhand der Beispiele, die er gebraucht? Was ist der Kerngedanke? Welchen Schluss sollen wir also daraus ziehen? Was ist so unterm Strich das Wesentliche? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden. Gott hat zwar ursprünglich sein Volk erwählt, aber jetzt hat er den Heiden die Tür aufgemacht. Ist das großartig? Dass Menschen, noch andere Menschen einfach in dieses Vorrecht kommen, ja. Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Nun, das habt ihr miteinander ja intensiv angeschaut, als ihr die ersten Kapitel aus dem Römerbrief miteinander betrachtet. Wie bekommt man diese Gerechtigkeit zugesprochen? Und hier ist die Rede davon. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel in der Mehrheit hat dagegen bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu erlangen, Sie dachten, na, wir haben auch einen anderen Weg. Also man muss das gar nicht nur als Geschenk bekommen, sondern man kann sich das auch irgendwie verdienen. Israel hat hingegen bei all seinen Bemühungen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es eigentlich bei dem Gesetz geht. Warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigene Leistung erreichen. Und das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der sogenannte Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, die Rede ist ja von Jesus, von diesem Fels. Wir kommen nachher nochmal drauf. An manchen Stellen wird das uns erläutert in der Schrift, dass es sich auf Jesus bezieht. Wer ihm vertraut, Jesus vertraut, wird ihm vom Verderben bewahrt werden. Das ist das Evangelium. Wer glaubt, wird gerettet. Das gilt bis heute. Das ist der Zugang, wie wir diese Gerechtigkeit Gottes bekommen. Also Gott hat den Heiden die Tür aufgetan und sie mit hineingenommen in seinen Plan, in diese Verheißung, in diese besondere Versprechen, die er damals im Alten Testament Abraham schon gemacht hat. Und die Frage ist, ist Gott damit ungerecht? Zunächst hat sich das eben begrenzt auf das Volk Israel im Schwerpunkt. Ist Gott ungerecht, dass er den Kreis der Beschenkten jetzt erweitert? Nein, eben das ist großartig, dass eben andere auch die Möglichkeit haben, genauso diese Verheißungen eben zu erleben. Darf Gott barmherzig sein? Ja, das darf er. Und das tut er auch. Und das ist die großartige Botschaft eigentlich, vor allem hier auch in Römer Kapitel 9. Genauso wenig werden wir sehen, wie die Juden durch natürliche Herkunft, also dass sie einfach nur irgendwie von Abraham abstammen, also weder durch natürliche Herkunft noch durch religiöse Leistung diese Gerechtigkeit bekommen, genauso wenig können die Heiden auf eine andere Art als durch diese Gnade Gottes gerecht werden. Und das gilt eben bis heute. Wer gerettet werden will, muss diese Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Nun, wie startet Paulus? Also wir gehen tatsächlich chronologisch durch das Kapitel 9. Wer seine der Bibel dabei hat, der kann das mit aufschlagen. Sonst lese ich das immer mal ganz bewusst nach der NGÜ. Mir hilft es manchmal, dass ich nicht so vertraute Formulierungen höre, damit sich innerlich bei mir nochmal ein Fenster auftut und nicht, so wie du das erwähnt hast, Willi, so ich gleich in diesen festen Gedankengang komme. Da sind vielleicht bestimmte Wörter schon markiert in meiner Bibel und deswegen gehe ich immer die gleiche Spur. Mir hilft das und deswegen lese ich es uns bewusst dann auch mal eben in einer anderen Übersetzung. Also, Paulus startet das Kapitel zunächst mit einer sehr, sehr großen persönlichen Betroffenheit seinem Anliegen für sein Volk. Was ich jetzt sage, Kapitel 9, Vers 1, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Um was geht's? Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, eben Israelit zu sein, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Nun, Paulus startet so. Das Herz für seine Leute, das bewegt ihn, dass Israel eben eigentlich nicht so auf Gottes Angebot eingegangen ist, sondern dass sie sich einfach von diesen Wegen Gottes immer wieder wegbewegt haben. Er hat quasi, so sagt er, so einen inneren Schmerz, dass Leute hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und als ich das gelesen habe, da war ich eigentlich persönlich ein bisschen betroffen. Weshalb? Wisst ihr, darf ich das so offen zugeben? Ich staune manchmal über meine Gleichgültigkeit, dass Menschen verloren gehen. Ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass sie eben gar nicht auf das Angebot Gottes reagieren oder vielleicht auch gar nicht das Evangelium hören. Irgendwie, ja, ist halt so. Ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob meine strategischen Gespräche in meinem persönlichen Umfeld oder auch im Gemeindekontext vielleicht von, von euch hier, ihr miteinander darum ringt, wie können wir Menschen mit dem Evangelium erreichen? Dass unsere Gedanken darum kreisen, über diesen Gedanken, wie erreichen wir Menschen mit diesem guten Evangelium, das noch Gnadenzeit ist. Und Paulus ist ja, Entschuldigung, Paulus ist ja nicht nur innerlich betroffen, dass er sagt, oh, das macht mir Mühe, sondern wir wissen, dass Paulus ja auch selber missionarisch sehr aktiv ist. Nicht nur irgendwie, sondern dass er sensibel ist für die Wegführung Gottes. Wo hast du Türen aufgemacht? Und da gehe ich hinein, um dein Evangelium zu verkünden. Welches sind so offene Türen für uns, die Gott aufmacht, wo wir Gelegenheiten haben, eben sein Evangelium hinauszurufen? Nun, manche würden vielleicht sagen, naja, also wenn ich so ein Kaliber wäre wie Paulus, dann würde ich hier auch in Schwäbisch Gmünd auf dem Areopag oder ich weiß nicht, wie heißt dieser große Platz bei euch, da würde ich da auch stehen und predigen, was das Zeug hält. Aber ich tue mich einfach ein bisschen schwer. Manchmal weiß ich gar nicht genau, was ich sagen soll. Manchmal weiß ich auch gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Ich kenne das. Ich kenne das von mir. Ich kenne aus meinem Leben viele verpasste Möglichkeiten, wo ich erst, wenn die Situation schon vorüber ist, ich mir gedacht habe, oh, das war doch eine gute Gelegenheit, die Gott mir geschenkt hat, mit ihm über das Evangelium zu reden. Ich habe einen Freund, der sagt immer, du, warum lässt Gott deine Haare wachsen? Na, damit du mit deinem Friseur über Jesus reden kannst. Jetzt war ich extra, damit ich bei euch einigermaßen ordentlich erscheine, beim Friseur die Tage. Aber ich habe mit dir nicht über Jesus gesprochen. Jetzt kann man sagen, ja, da liefen wie viel Föhns und es war eigentlich auch nicht die Situation. Ich musste mich, als ich da saß, tatsächlich an den Spruch von Heinz erinnern. Aber ich habe mit ihr nicht über Jesus gesprochen. Erst als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, Mensch, ich hätte doch. Kennt ihr das? Aber dann ist oft der Zug bei mir schon abgefahren. Und ein Beispiel, das mich sehr ermutigt hat, will ich an dieser Stelle mal anführen. Ich habe das gehört, der Andi Boppert, kennt ihr den? Den Andi von Campus für Christus. Der Andi hat mal ein Beispiel gebraucht. Oh, ihr seid so klasse, vielen Dank. Der Andi hat mal ein Beispiel gebraucht und ich bin diesem Beispiel ein bisschen nachgegangen, weil mich das sehr interessiert hat und mich unglaublich ermutigt hat. Und deswegen erzähle ich es an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr schon mal von Keith Jarrett gehört. Keith Jarrett ist ein begnadeter Konzertpianist. Und ihr könnt das googeln, Köln Konzert. Keith Jarrett bei YouTube oder wo auch immer. Keith Jarrett kommt in Köln zu seinem Konzert und anstelle des bestellten Konzertflügels findet er nur einen Übungsflügel vor. Und er setzt sich an diesen Flügel und beginnt zu spielen. Nun bin ich kein so ein toller Pianist wie du, ja. Und er fängt an zu spielen und er sagt, das geht gar nicht. Da klemmen ja Tasten, dieser Flügel ist unbespielbar. Und er holt die Veranstalter und sagt ihnen, also das mit dem Konzert, das wird nichts. Dieser Flügel ist unbespielbar. Und diese Ausrichter, diese Konzertveranstalter bitten Keith Jarrett, Keith, die Leute stehen draußen, um dich zu hören. Bitte spiele. Und jetzt setzt der Mann sich tatsächlich an diesen Übungsflügel mit diesen klemmenden Tasten. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Was macht man in so einem Fall? Er setzt sich eben an diesen Flügel und tatsächlich spielt er an diesem Abend ein einstündiges Konzert. Es gibt einen Live-Mitschnitt von diesem Abend, der wird im Studio bearbeitet und es ist die meistverkaufte Solo-LP eines Pianisten für immer. Forever. Das ist unglaublich, oder? Wenn ein Pianist wie Keith Jarrett aus einem unbespielbaren Flügel so ein Konzert spielen kann, wie viel mehr kann Jesus aus unserem Leben machen, selbst wenn wir den Eindruck haben, ja, bei mir klemmen auch ein paar Tasten. Ich kriege manches auch nicht so gut hin. Mit dem Evangelium und vielleicht mit anderen Dingen. Wenn wir doch nur Gott ranlassen. Wenn er unsere Tastatur unseres Lebens gebrauchen kann. Und das kann er. Viel mehr eben als dieser Künstler. Paulus bewegt also ganz am Anfang unseres Kapitels 9 hier diese Frage der Errettung im Hinblick auf seine Leute. Und er investiert sich eben, dass sie das Evangelium hören und fragt sich eben, was ist bloß los mit meinen Leuten? Sie hatten so viel Vorrechte und über diese Vorrechte spricht er eben jetzt. Geh mal die nächste Folie. Kannst du es einfach weiterklicken irgendwie? Genau. Ja. Paulus spricht jetzt davon, von diesen Vorrechten, die das Volk Israel eigentlich hatte, aber dass sie so wenig daraus gemacht haben. Sie hatten so gute Anfangsbedingungen. Heute Mittag beim Kaffee sprachen wir darüber von Menschen, auch die ganz schlechte Anfangsbedingungen für ihr Leben haben. Jetzt müsste man für Israel sagen, oh, die hatten tolle Startbedingungen. Die hatten einen Gott, der ihnen unglaublich viel verspricht, mit ihnen zu sein. Aber sie machen so wenig daraus. Und so spricht Paulus jetzt hier in Kapitel 9, die Verse 4 und 5, die lese ich uns mal, von besonderen Vorrechten, die das Volk Israel eigentlich gehabt hat, aber nicht in der Form genutzt hat, wie es Gott eigentlich gedacht hat, und sie jetzt auf dem falschen Weg unterwegs sind, eben damit ihre Gerechtigkeit vor Gott verfehlen, zumindest die Mehrzahl des Volkes. Paulus beschreibt also diese Vorrechte. Kapitel 9, die Verse 4 und 5. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen, Israel, hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen, Israel, hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen, Israel, gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Israel hatte viele Vorrechte. Israel hatte besondere Verheißungen bekommen und sie berufen sich auch immer auf diese Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Und Paulus beschreibt eben gleich, wem diese Verheißungen eigentlich gelten. Da ist nicht die Abstammung eben entscheidend oder menschliche Anstrengung, das habe ich schon erwähnt, sondern wie damals bei Abraham eben der Glaube. Und dann listet er eben diese Vorrechte, die eben das Volk Israel gehabt hat. Nun, der Name Israel ist schon ein Ehrentitel eben, der Ehrentitel Jakobs. Du bist ein Gottesstreiter. Gott hat dich berufen, wirklich in für ihn etwas zu bewegen. Ein Gottesstreiter in dieser Welt. Gott verspricht ihnen die Sohnschaft, diese besondere Vater-Sohn-Beziehung, diese väterliche Fürsorge, diese besondere Beziehung zu seinem Volk als Vorrecht, das das Volk Israel hatte. Wenn er von der Herrlichkeit hier redet, dann redet er von dieser Schechina, von dieser gottesmächtigen Gegenwart in der Stiftshütte oder auch im Tempel, wo selbst Mose in die Stiftshütte gar nicht reinkommt, weil Gott da ist, in seiner Macht, in seiner Größe. Ein besonderes Vorrecht, das eben dem Volk Israel galt. Dann ist die Rede von den Bündnissen, die Gott zu unterschiedlichen Zeiten mit ihnen gemacht hat, mit unterschiedlichem Inhalt, Vereinbarungen eben verschiedenster Art, die Gott eben besonders mit Israel getan hat. Das Gesetz hat er dem Volk Israel offenbart. Was war das Besondere daran? Ja, das Volk Israel konnte plötzlich erkennen, was ist vor Gott richtig und nicht richtig. Ihnen hatte er etwas Besonderes offenbart, diesem Volk, was eben ihm entspricht und ihm nicht entspricht. Wenn es von Diensten die Rede ist hier, die Ordnungen des Gottesdienstes, dann bezieht es sich tatsächlich auf diese levitischen Gottesdienste. Auf das, was wir sehen eben in 3. Mose Kapitel 1 bis 7. Die Verheißungen eben, die besonderen Verheißungen sind ein Vorrecht Israels. Die Väter, von denen ist die Rede, die Patriarchen, diese Urväter, die Glaubensväter, die Gott berufen hat für einen bestimmten Auftrag auch an seinem Volk. Im Prinzip hatte Gott ihnen immer wieder Vorbilder gegeben, an denen sie sich auch orientieren können. Und die ihnen helfen, den richtigen Kurs zu finden. Und dann ist die Krönung bei ihm hier. Und Jesus ist doch aus euch, aus eurer Linie hervorgekommen. Dieser Messias ist aus euch hervorgegangen. Aber ihr habt ihn, obwohl er vorher gesagt war, erschienen ist, abgelehnt. Nun, immer wieder wird deutlich, dass Gott dieses Volk Israel bevorzugt behandelt hat. Und oftmals lesen wir in der Bibel, dass sie dieses Vorrecht nicht mal erkannt haben. Also heißt es zum Beispiel, wir kommen nachher nochmal drauf, im Buch Maleachi, ich habe euch geliebt und ihr sagt, wie, haben wir gar nicht gemerkt, dass du uns liebst. Dass du uns bevorzugst, behandelst, oh, haben wir nicht gemerkt. Also ganz offensichtlich hat Gott im Vergleich zu anderen Völkern sie bevorzugt behandelt, aber sie haben es nicht wahrgenommen. Und die Frage hier ist, warum macht Israel so wenig aus ihren Vorrechten? Das ist das, was Paulus bewegt. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ja, was machen wir denn aus unseren Vorrechten? Darf ich das so platt formulieren einfach mal? Heute Morgen hatten wir das schon, dass Alex mit uns mit hineingenommen hat, dass wir manches für uns so für selbstverständlich halten und fast mit Füßen drehen, gar nicht mehr so wertschätzen. Diese Vorrechte, die wir haben. Eigentlich müssten wir sagen, wir haben noch viel mehr Vorrechte als Israel. Und die Frage ist eigentlich an dieser Stelle, sind wir dafür automatisch viel leidenschaftlicher mit Jesus unterwegs, als sie das waren? Was machen wir denn mit diesen ganzen Vorrechten, die Gott uns gibt, die Möglichkeiten, die wir haben? Das habe ich mich persönlich gefragt. Sind wir so viel intensiver mit Jesus unterwegs, weil wir diese Vorrechte eben entsprechend einsetzen? Was sind unsere Vorrechte? Was machen wir damit? Guck mal, wir haben zum Beispiel damals das Volk Israel, nehmen wir an, die hatten ja nicht so jeder eine Bibel zu Hause, wo sie einfach nachlesen konnten, was von Gott her wichtig ist. Sie waren angewiesen auf die Propheten und denen, die eben eine Botschaft von Gott erhielten, wie Mose, dass er aus der Gegenwart Gottes kommt und sagt, du, ich habe euch was zu sagen von Gott. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viel Bibelübersetzung besitzt du? Wir haben wie viel Bibelübersetzung zu Hause im Schrank? Heißt noch lange nicht, dass wir sie zur Hand nehmen, oder? Also wir haben wahrscheinlich unglaublich viele, selbst in unterschiedlichen Übersetzungen oder sogar in unterschiedlichen Sprachen, unglaublich viele Bibeln in unterschiedlichen Varianten. Wir haben Zeugnisse von Menschen um uns herum, die mit Jesus unterwegs sind. Hören wir deren Zeugnis? Wir haben so viele Möglichkeiten, auch hier in Schwäbisch Gmünd, denke ich, vor Ort, Gemeinschaft zu pflegen mit anderen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir haben so viele technische Möglichkeiten, dass wir quasi rund um die Uhr uns mit Gottes Wort beschäftigen können. Bibel, TV, Botschaften im Auto, irgendwelche, ihr könnt das für euch selber ausfüllen, also was es alles für technische Möglichkeiten gibt, um wirklich geistliche Nahrung aufzunehmen. Aber was machen wir mit diesen Vorrechten? Paulus ist betroffen und er sagt, sie hatten so gute Voraussetzungen, dieses Volk Israel, und sie haben so wenig draus gemacht. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wie würde denn die Beschreibung für mein Leben aussehen? Würde Paulus auch sagen, Detlef, du hattest so viele gute Möglichkeiten und hast so wenig draus gemacht. Ich möchte uns einladen, vielleicht diese Gelegenheit wirklich wahrzunehmen, hören können, sich bewusst dem auszusetzen, was gut für uns ist und eben Gott und seinem Wort auch entspricht. Ich glaube, das Schlimmste ist, sich dem Anspruch Gottes nicht zu stellen, unser Herz gegenüber dem Reden Gottes zu verschließen und so zu tun, als ob er uns gar nichts zu sagen hätte. Als ob Gott gar nicht so interessiert wäre an unserem Leben. Ich mache mein Ding wie Israel, mache ich mein Ding. Und nehme gar nicht wahr, wo Gott hineinspricht und seinen Anspruch an mein Leben eigentlich deutlich macht. Nun, ich glaube, dass es heutzutage viele Menschen gibt, die haben den Anspruch Gottes in ihrem Leben sehr deutlich verstanden. Sie wissen, dass Gott sie gebrauchen will in besonderer Weise, aber sie stellen sich diesem Anspruch nicht oder drücken sich davor. Vielleicht ist ihnen der Preis zu hoch oder die Bequemlichkeit eben zu wertvoll. Aber es kann uns nichts Besseres passieren, als dass wir tatsächlich im Plan Gottes sind. Wir werden aus dem Leben niemals mehr rausholen können. Darf ich das mal so wirklich so platt formulieren? Wir werden aus dem Leben niemals mehr rausholen können, als Gott uns zu geben vermag. Und Selbstversuche gibt es da genug. Also ich glaube, viele meinen, Leben sei die Summe des Besitzes. Es ging in dieser Welt darum, ein möglichst großes Stück Kuchen abzubekommen. Und je mehr ich habe, werden wir auch vermitteln. Hast du was, bist du was. Ne? Je mehr du hast, dann. Und viele glauben eben wirklich, das Leben sei die Summe unseres Besitzes. Aber das stimmt nicht. Wirkliches Leben geschieht in dem Maß, wie unser Leben der Spur Gottes, dem Gedanken Gottes entspricht. Und uns kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass wir entdecken, was ist Gottes Idee für mein persönliches Leben und wie kriege ich das in die richtige Richtung? All das, Und deswegen kommen auch immer wieder die Ermahnungen von Paulus in unserem Textzusammenhang und auch in den Parallelstellen. Daher kommen auch immer wieder die Ermahnungen von Paulus an den anderen Stellen. Leute, all das, was mit Israel passiert ist, ist auch für uns eine sehr persönliche Lektion. Das hat was mit uns zu tun. Er sagt, das, was mit Israel passiert ist, soll uns nachdenklich machen, nicht die gleichen Fehler nochmal zu tun. Nicht auf die gleiche Schiene abzufahren, wie das das Volk Israel gemacht hat. Nicht stur den eigenen Weg zu gehen, der letztlich ins Abseits führt, sondern sich tatsächlich Gottes Anspruch eben zu stellen. Und nochmal, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir mit Sicherheit sagen können, ich bin im Plan Gottes. Ja. Viele glauben, ich verpasse was. Wenn ich Gott gegenüber antworte und mich ihm zur Verfügung stelle. Aber nein, ich verpasse was, wenn ich dieses Reden Gottes und seinen Anspruch überhöre. Okay, lasst uns in den nächsten Abschnitt gehen. Ihr merkt schon, ich predige dann immer. Okay, lasst uns in den nächsten Abschnitt gehen. Wer sind jetzt tatsächlich, wenn es um diese Verheißungen geht, wem gelten denn jetzt dann tatsächlich diese Verheißungen in besonderer Weise? Wer ist eben dieses sogenannte wahre Israel? Wer sind die wirklichen Verheißungsempfänger? Und ich lese uns den Abschnitt mal aus Kapitel 9, die Verse ab Vers 6. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden sind. Also gelten dann die Zusagen, die Gott seinem Volk gemacht haben, nicht mehr? Und unser Motto ist, Gott erfüllt seine Verheißung. Und genauso ist es, dass Paulus uns mit hineinnimmt, das sind die Vorzeichen. Es ist nun nicht etwas so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden werden, aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Also nicht allen gelten automatisch diese Zusagen. Und dann begründet er das. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Also nicht Ismael, sondern Isaak. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, wer? Die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, auch von ihm abstammen, in seinem Sinne tatsächlich unterwegs sind. Diese Zusage lautete nämlich so: Nächstes Jahr, um diese Zeit, werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Nicht mit Hagar, Ismael, sondern Sarah und Isaak. Das ist die Segenslinie. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekamen. Eben jetzt muss man vielleicht kurz zurück und gucken, ja, das ist ja klar. Hagar war ja nur eine Sklavin und im Prinzip, das war ja nicht ganz so gut gelaufen. Dass das nicht irgendwie die Segenslinie ist, ja, das kann ich verstehen. Und jetzt kommt sein zweites Beispiel, sagt er, jetzt schau mal. Aber auch selbst bei dem gleichen Vater und der gleichen Mutter, Rebekka, war es schon so, dass die Segenslinie über den einen lief. Und das beschreibt er jetzt. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren Söhne unseres Stammvaters Isaak. Aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren, nicht Leistung zählt, irgendetwas Gutes oder Böses getan haben, sagt er zu Rebekka, der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. In manchen und den meisten Bibeln heißt es, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Hier geht es um einen irdischen Auftrag des Dienens. Der Zeit, wo sie leben, soll dieses eine Volk eben dem anderen dienen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlicher Leistung abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auf, und ihr auch, jetzt wird es unterschiedlich übersetzt, ich lese eben hier mal erst NGÜ, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, also die Bevorzugung des einen, aber Jakob oder Esau habe ich von mir gestoßen. Also Jakob heißt es in den meisten Übersetzungen, habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Okay, dass eben das Volk Israel von ihrer Seite aus nicht im Sinne Gottes gehandelt hat, sind damit eben die Verheißungen hinfällig? Nein. Aber diese Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, die gelten eben nicht allen automatisch oder nicht automatisch den natürlichen Nachkommen Abrahams, sondern eben denen, die im Sinne Gottes unterwegs sind. Und an diesen Beispielen zeigt er diese Auswahl, dass es nicht immer eine bestimmte Ahnenfolge ist, sondern Gott mit denen ein Programm macht, die durch Glauben die wirkliche Zugehörigkeit zu Abraham beweisen. Erinnert ihr euch an den Vers, den wir gelesen haben in Vers 8? Nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes? Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden die gerechnet, aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, von ihm abstammen. Also nicht die natürliche Abstammung ist entscheidend, das kennt ihr schon auch aus Kapitel 2, wahrscheinlich habt ihr ausführlich dann darüber gesprochen, oder an anderen Stellen, sondern die Zugehörigkeit durch Glaube. Also wer sich intensiv mit diesen Kapiteln auseinandersetzen möchte, nochmal 9, 10, 11, der kann vielleicht immer so quasi den Daumen im Galaterbrief drin haben, weil Paulus da nochmal in besonderer Weise entfaltet und das im Gespräch mit Juden, wie es sich damit verhält. Und ich lese uns einfach nur ein paar Verse aus Galater Kapitel 3, wo das nochmal deutlich wird. Wie war es denn, Kapitel 3, Vers 6, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsste er doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter, wirkliche Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das ist das, was er eben an dieser Stelle sagt. Paulus sagt in unserem Text eben in Römer Kapitel 9, es gab schon immer eine Auswahl im Hinblick auf diese Segenslinien. Selbst innerhalb eben einer Familie ist es so, Ismael und Isaak und Jakob und Esau. Die Verheißungslinie, von der hier die Rede ist, die Verheißungslinie wurde durch die weitergeführt, die im Sinne Gottes gelebt haben. Bis heute entscheidet eben nicht natürliche Herkunft oder religiöse Leistung, sondern die Gnade Gottes und Glauben. Und so unterscheidet er eben zwischen diesen natürlichen Nachkommen und den wirklichen geistlichen Kindern. In Römer Kapitel 3 hattet ihr das und ich lese nur ganz kurz einfach als Rückblick nochmal ein paar Verse. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus ist, die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied. Also für alle ist der Zugang gleich, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also er sagt, wie kommt man rein, wie bekommt man diese Gerechtigkeit? Durch Glaube. Nun, die Frage ist natürlich hier, wie wird man Christ? Wird man Christ auch dadurch, dass man in einem christlichen Umfeld aufwächst? Wird man Christ, weil man irgendwie Kontakt hat zu einer christlichen Gemeinde? Und ihr kennt wahrscheinlich alle diese Beispiele, die andere schon gebraucht haben. Keith Green damals als bekannter Musiker sagte, man wird nicht zum Hamburger, nur weil man öfter bei McDonald's essen geht. Man wird auch nicht zum Auto, weil man in einer Garage zur Welt kommt. Und man wird nicht mal zum Facharzt, wenn du in der Klinik zur Welt kommst. Automatisch. Wie wird man Christ? Also, warum ist ein Kugelschreiber ein Kugelschreiber? Ein Kugelschreiber ist ein Kugelschreiber, weil eine Kugelschreibermine drin ist. Letztlich diese Kugel. Ein Bleistift ist ein Bleistift, weil eine Bleistiftmine drin ist. Ein Christ ist ein Christ, weil Christus drin ist. Es spielt keine Rolle, was da, ob da eine tolle Firma, Parker, Montblanc oder ich weiß nicht, welche Firmen es alle gibt von so Kugelschreiberherstellern. Das spielt keine Rolle, was drin ist, sondern entscheidend ist, was drin ist. Und so sagt es die Bibel auch in Johannes Kapitel 1, wie viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ein Christ ist ein Christ, weil Christus in einem Wohnung gemacht hat. Man kommt da nicht automatisch rein, nur weil man in einem entsprechenden Umfeld lebt, sondern eben durch Glauben diese Entscheidung annimmt in Jesus. Vielleicht ist die Schwierigkeit in unserem Abschnitt hier in Kapitel 9 diese Verse, die von eben Jakob und Esau sprechen. Deswegen will ich ganz kurz darauf eingehen, bevor wir dann eben in dem nächsten Abschnitt uns beschäftigen. Kapitel 9, die Verse 12 und 13 sprechen ja eben von Jakob und Esau, dass der eine besonders bevorzugt ist und der andere irgendwie so zurückgesetzt ist in besonderer Weise. So lese ich uns diese Verse nochmal. Noch bevor sie geboren waren, in irgendetwas Gutes, Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und damit bekräftige Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlicher Leistung abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Nun, die Verse 12 und 13, wenn man diese beiden Zitate mal auseinander nimmt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen und Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst, sind quasi eine Zusammenfassung des ganzen Alten Testaments. Die erste prophetische Aussage, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, ist das, was Gott im Prinzip prophetisch schon erwähnt. Ich will uns das mal lesen. Aus 1. Mose Kapitel 25 kommt dieses Zitat und da wird deutlich, dass es hier gar nicht um Esau als Einzelperson geht, sondern vielmehr als Stammvater des Volkes Edom. Wer seine Bibel dabei hat, kann es gerne mit aufschlagen. 1. Mose 25, Vers 23, da heißt es, zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden sich aus deinem Inneren trennen. Merken wir, hier geht es um diese Völker, nicht um Einzelpersonen, die stellvertretend durch Jakob und Esau tatsächlich hier genannt werden. Aber hier geht es eben um zwei Nationen oder zwei Völker. Das eine Volk wird stärker sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, wie gesagt, es ist eine prophetische Aussage im Hinblick auf das Volk der Edomiter, die ja von Esau abstammen. Esau steht eben zunächst hier nicht als Einzelperson, sondern als Vertreter seines Volkes. Vers 12, dieses der Ältere wird dem Jüngeren dienen, ist eben die Prophetie im Hinblick auf den Zukunft. Es geht um diesen irdischen Auftrag, ihr müsst dem jüngeren Volk dienen. Vers 13, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, steht wo? In Maleachi Kapitel 1. Wo ist Maleachi? Ganz am Ende des Alten Testaments, während 1. Mose 25 eine prophetische Vorschau ist, meine ich, ist Maleachi eine rückblickende Bewertung dieses Lebens von Edom, stellvertretend an Esau. Zu sagen, das, was die gemacht haben im Sinne Gottes, ist nicht akzeptabel. Gar nicht im Sinne Gottes. Das sagt er manchmal sogar über Israel. Also ich habe dieses Volk, also das ist mir ein Graus. Viele Jahre der Gottlosigkeit zeigen die antigöttliche Haltung der Nachkommen Esaus. Und nun stehen sie, wie angekündigt, eben für die, die gegen Gott arbeiten, unter dem Gericht Gottes. Und wir kommen nachher nochmal drauf, eigentlich selbst verschuldet. Sie haben diesen Anspruch Gottes nie wahrgenommen, in seinem Sinne gelebt, sondern haben einfach vielmehr ihr eigenes Ding gemacht, so auf ihre Weise. Nun, viele Ausleger, wenn ihr euch mit diesem Begriff Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, viele Ausleger belegen immer wieder, dass dieses Gehasst keine Gefühlsäußerung Gottes sind, sondern dass es hier um ein sprachliches Stilmittel geht. Wir kennen das vielleicht aus Matthäus Kapitel 6. Da heißt es eben in dieser Bergpredigt, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen. Meint das wirklich hassen? Nein, es meint Prioritäten zu setzen, dem einen den Vorzug zu geben. Und genau das ist hier gebraucht eigentlich an sich. Esau steht hier eben für das Bild des anhaltenden Unglaubens und der Rebellion Edoms, wenn wir die Geschichte verfolgen. Dass Edom immer wieder gegen Israel gehandelt hat, immer wieder gegen Gottes Plan gehandelt hat, wird das deutlich. Auch Maleachi, wo das Zitat kommt, wird eben deutlich, dass es im Zusammenhang um das Volk Edom geht und nicht um diese Einzelperson eben Esau. Der Fokus liegt insgesamt an diesen Stellen gar nicht auf der Benachteiligung des einen, sondern auf der Bevorzugung von Israel. Erinnert ihr euch? So begann das Kapitel. Er stellt die Vorzüge Israels heraus und sagt, Mensch, ihr seid besonders begnadigt. Und an dieser Stelle, wie zum Beispiel auch in Maleachi, macht Gott euch, Leute, ich habe euch immer wieder Gutes getan. Und ihr reagiert negativ darauf. Nicht verständlich. Nicht verständlich. Nun, Jakob selbst war ja auch ein Betrüger und ein Schlitzohr. Und deswegen macht er wahrscheinlich Paulus hier auch deutlich, eben nicht seine Leistung war das Kriterium der Gnadenwahl, sondern eben wirklich Gottes Geschenk, wieder bevorzugt behandelt. Und was ist das Fazit aus diesem Abschnitt, glaube ich? Gott geht es weniger um Leistung als um Beziehung. Darf ich das einfach so platt formulieren? Gott liebt dich, unabhängig davon, was du für sein Reich Gottes oder für das Reich Gottes alles noch bewegen kannst. Gott geht es viel, wisst ihr, Gott hat Adam nicht gemacht, um einen Gärtner zu haben, oder? Sondern um Beziehung zu ihm zu haben. Und das ist die Einladung, die uns immer wieder, Gott geht es nicht um irgendwelche Leistungen und Dinge, sondern ihm geht es um was? Zeit für ihn haben. Begegnung, Qualitätszeit mit ihm tatsächlich verbringen. Wir verstehen Israel vielleicht nicht, dass sie an ihrer Haltung festhalten, aber vielleicht sind unsere Haltungen manchmal ganz ähnlich. Wenigstens leise der Gedanke, je mehr ich leiste, desto mehr liebt Gott mich. Das ist wie so Payback-Karte. Je mehr Punkte ich sammle, desto größer ist die Prämie. Das entspricht uns auch irgendwie, weil ich direkten Einfluss habe. Also wenn ich was kaufe, dann sehe ich auf dem Punktestand, es geht hoch. Aber das ist eben nicht Gottes Modell. Sondern er liebt uns unabhängig davon, was wir für sein Reich alles noch bewegen können. Und jetzt kommt Paulus zu dem Zwischenfazit. Ich habe das schon erwähnt. Die nächste Folie. Sein Zwischenfazit in Kapitel 14 ist, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Also was war der bisherige Gedanke? Ist Gott ungerecht, wenn er Leuten in besonderer Weise seinen Segen schenkt? Und seine Antwort, das schon erwähnt, ist hier auf keinen Fall, niemals. Die Frage, die hier aufkommt, ist eben Gott ungerecht? Nein, auf keinen Fall. Und ich lese erstmal den ganzen Abschnitt. Kapitel 9, die Verse 14, nehmen wir den längeren bis 29. Hier sind viele alttestamentliche Zitate drin, deswegen denke ich, können wir es zusammenfassen. Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Ist Gott ungerecht? Nein. Er sagt zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Und wieder zeigt es die Bevorzugung Gottes. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Darf Gott Mitleid haben mit Menschen? Darf Gott Menschen sein Erbarmen schenken? Nun, ihr wisst, ihr seid ja die Fachleute mittlerweile aus Römer Kapitel 1 bis 8. Ihr habt das intensiv angeschaut ein ganzes Jahr, wo deutlich wird, eigentlich müsste Gott gar niemand begnadigen. Gar niemand. Und es wäre gerecht. Die Bibel sagt deutlich, dass wir alle von der Sünde so angefressen sind, dass wir eigentlich raus wären aus dem Plan Gottes. Und jetzt sagt Gott, aber für die, die wollen, mache ich eine Tür auf. Darf er das? Ja, das darf er. Das ist das, was er hier beschreibt. Also, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Ist Gott ungerecht? Niemals. Er sagt zu Mose schon, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke. In welchem Zusammenhang wurde das gesagt? Mit dem goldenen Kalb. Da tanzen die um das goldene Kalb. Und Gott sagt, oh, dieses Volk, das ist nicht zu fassen. Eigentlich wäre Gericht angebracht. Und Mose tritt für sie in den Riss. Und Gott erbarmt sich in dieser Situation. Na gut, ich mache weiter mit euch Programm. Verdient hätten sie Gericht an dieser Stelle. Es liegt nicht an dem Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, nicht mit seinen Absichten und seiner ganzen Anstrengung, sondern an Gottes Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Gott gebraucht Pharao für seine Pläne. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Wir kommen darauf zurück, wer der Initiator ist. Man wird jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, Gott beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. Und dann sagt er, stopp, bevor wir hier weiterdenken, pass auf, dass du innerlich Gott nicht auf die Anklagebank setzt. Wer sind wir, dass wir wirklich in unserer Begrenztheit Gottes Pläne erkennen könnten oder gar uns über sie stellen und sagen, wann handelt Gott gerecht und wann eben nicht? Er sagt, stopp mal, pass auf. Und dann benutzt er ein Beispiel, das Sie kennen, eben aus Jeremia 18, diese Geschichte mit dem Töpfer und dem Ton. Was bildest du dir ein, du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es formt, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eins für den ehrenvollen Zweck und eins für den weniger ehrenvollen Zweck? Also der Unterschied liegt in dem Gebrauch, ne? Also das eine ist vielleicht eine wunderschöne Vase, die in irgendeinem Königshaus steht und nie gebraucht wird. Also nur zum Anschauen. Und das andere Gefäß ist vielleicht einfach zum Wasserschöpfen. Ich frage mich, welches wäre ich denn lieber? Vielleicht sogar lieber das weniger wert, die weniger wertvolle Vase, die man aber vernünftig einsetzt. Und hier geht es wirklich nur um den Unterschied im Gebrauch. Es gab ja zum Beispiel auch im Alten Testament heilige Gefäße, die waren in der Machart oder von der Konste, von dem Material her ja nicht anders als die anderen auch, aber sie waren für einen bestimmten Zweck. Und das macht den Unterschied. Und was sagst du dazu, dass Gott die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt hat, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Also eigentlich sind Menschen in ihrem bestimmten Fehlverhalten Gott gegenüber jetzt reif für das Gericht. Das ist das, was er hier eigentlich sagt. Und dann wird trotzdem wieder der Fokus gerichtet auf Gottes barmherziges Verhalten, die er bisher mit so großer Geduld trotzdem ertragen hat, nicht sofort das Gericht eben gebracht hat, sondern sie begnadigt hat. Er will zwar, dass man an ihren Auswirkungen seinen Zorn sieht und seine Macht erkennt. Also was ist die Absicht? Gott wirklich ernst zu nehmen. Ja, tatsächlich. Es gibt ein Gericht Gottes, das gerechtfertigt ist und dem sich Menschen auch einfach stellen müssen. Andererseits heißt es hier weiter, will er aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit in Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus anderen Völkern. Und jetzt kommt eine Botschaft sowohl für die anderen Völker, für die Heiden, als auch dann im zweiten Zitat oder im zweiten Teil der Zitate im Hinblick auf Israel. Da heißt es, sondern auch aus den anderen Völkern, wie es im Buch des Propheten Hosea heißt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde meine Geliebte oder manche meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihr gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und im Hinblick auf Israel ruft Jesaja, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Zum Beispiel das Gericht 70 nach Christus, wo einfach die Bedeutungslosigkeit auch ihres Tempeldienstes von heute auf morgen zu Ende war, weil es keinen Tempel mehr gab. Was Jesaja über Israel vorausgesagt hat, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige aus unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. Was war mit denen passiert? Dem Erdboden gleich. Eigentlich ist keiner übrig geblieben. Und Gott hat Gnade erwiesen, tatsächlich Lot und ein paar Einzelnen. Nun, die Vorzeichen, die Paulus hier an den Anfang stellt, sind klar und prägen den Abschnitt. Ist Gottes Handeln ungerecht? Nein, es ist nicht eben ungerecht. Dass Gott den Heiden die Tür aufmacht, denen die glauben, ist sein Erbarmen. Dass Gott mit dem Überrest Israel handelt, ist auch sein Erbarmen. Menschen, die sich ihm gegenüber öffnen, sich Gottes Anspruch stellen, mit denen macht er Programm, die baut er ein. Das ist das, was hier steht. Ob Heide oder Jude. Aber Menschen, die sich beharrlich gegen Gott verschließen, müssen eben auch mit seinem Gericht rechnen, das unter anderem darin besteht, dass Gott diese Menschen ihrer Entscheidung überlässt. Und dieses Beispiel macht er deutlich mit dem Pharao. Er benutzt dieses Beispiel des Pharaos in folgendem Sinne meines Erachtens. Er zeigt sehr deutlich, wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, in 2. Mose Kapitel 7, dort beginnt ja diese Geschichte mit Pharao, diese Begegnung von Mose und Aaron dem Pharao gegenüber. Da heißt es sehr, sehr deutlich, dass Gott vielmals dem Pharao die Möglichkeit gab, Gottes Wort zu hören und entsprechend darauf zu reagieren. 6-mal lesen wir davon. Dass Gott durch Mose zu dem Pharao spricht und als Reaktion lesen wir in 2. Mose 7, Vers 13, 7, Vers 22, 8, Vers 11, 8, Vers 15, 8, 6, 28 und 7, Vers 9, also 6-mal lesen wir, dass Pharao sein Herz verschließt. Nö, will ich nicht. Das ist im Prinzip, was er sagt gegenüber dem Anspruch Gottes. Und dann kommt der Punkt, dass Gott von sich aus sagt, okay, Wenn du nicht willst, jetzt bist du reif zum Gericht. An dem Punkt, sagt Gott, jetzt ist diese Gnadenspanne überreizt und jetzt musst du dich einfach auch diesem Gericht tatsächlich stellen. Und oft ist unsere Frage dann eben, wer ist schuld? Ist es Gott, der Leuten irgendwie eine Chance vorenthält? Oder ist es der Mensch selbst, der sich eben durch Ungehorsam und Ablehnung den Weg selbst verbaut und dann irgendwann tatsächlich mit dem Gericht Gottes auch rechnen muss? Haben wir ja gelesen. Also einerseits will Gott, dass man ihn ernst nimmt, sagt du, wenn ich sage, es geht, dann ist es so. Und andererseits sein Erbarmen. Nun hat Paulus im Hinblick darauf schon selbst die Gleise viel früher gelegt und das klärt eben auch meines Erachtens die offene Frage, wie ist es mit der Verhärtung oder der Verstockung Gott gegenüber, wie entsteht sie? Und ich lese uns einfach den Abschnitt, den ihr schon angeschaut habt, in Römer Kapitel 2, die Verse 2 folgend. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Ist Gott ungerecht? Nein, er ist gerecht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich, die Gott immer wieder erwiesen hat? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich letztlich zur Umkehr bringen will? Und dann heißt es hier, Paulus bringt es da auf den Punkt in Kapitel 2, Vers 5. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du, wer? Selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alles sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott legt fest in seiner Größe, wann das Gericht reif ist. Das ist das, was meines Erachtens Paulus hier sagt. Ja, man könnte sagen, haben nicht einige mehr Gnadenzeit als andere? Durchaus. Aber ist damit Gott ungerecht? Nein, er weist beiden Gnade, dem einen vielleicht ein paar mehr Lebensjahre umzukehren, dem anderen vielleicht redet er noch viel deutlicher in dessen Leben, aber der reagiert vielleicht auch gar nicht entsprechend. Gott ist damit nicht ungerecht, passen wir auf, dass wir eben innerlich Gott nicht auf die Anklagebank setzen. Und mit dem Bild des Töpfers aus Jeremia 18 bestätigt Paulus meines Erachtens genau das Gleiche. Ich lese uns auch mal da noch die Verse, eben, ihr könnt das wieder mit aufschlagen. Jeremia Kapitel 18, Vers 1. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Ich will dir dort was zeigen. Und ich ging zur Töpferwerkstatt, traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton, formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Und dann sagte der Herr mir Folgendes. Also was bedeutet das? Hier ist die Auslegung. Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Manchmal drohe ich an, dass ich ein Volk oder ein Königreich ausrotten, vernichte und vom Erdboden vertilgen will als Gericht. Und dann heißt es in Vers 8, wenn die Menschen dann aber einsehen, dass ihre Taten schlecht waren und daraufhin alles Böse lassen, werde ich meinen Entschluss ändern, dann soll das Unheil, welches ich vorgesehen habe, nicht über sie hereinbrechen. Andererseits gilt auch das. Wenn ich ankündige, dass ein Volk oder Königreich einpflanzen und gedeihen lassen will, dieses Volk dann aber nur Böses tut und mir nicht gehorcht, dann soll all das Gute, das ich für dieses Volk geplant habe, eben nicht eintreffen. Was macht die Bibel hier deutlich in unserem Kapitel 9? Es ist beides. Das, was wir gelesen haben, eben auch an dieser besonderen Stelle. Es ist einerseits eben, Gott ernst zu nehmen, diese Warnung. Er will auch, lesen Sie das nochmal, er will zwar, dass man an ihnen oder den Auswirkungen, wenn Gott jemand richtet, seines Zorns sieht, seine Macht erkennt. Andererseits will er auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit in Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Nun, was ist die Botschaft für uns? Die Warnung hier aus diesem Abschnitt ist, denke ich, deutlich. Es ist ziemlich gefährlich, sich Gottes Anspruch persönlich immer wieder zu widersetzen. Wenn Gott in unser Leben hineinspricht und uns manches klar macht, ist das Beste, was wir tun können, uns diesem Anspruch auch zu stellen. Tun wir das nicht, ist es wie eine Art geistliche Hornhaut, die sich bildet, wo wir mehr und mehr unempfindlich werden für das Reden Gottes. Und vielleicht bis dahin, dass wir seinen Anspruch eben gar nicht mehr tatsächlich wahrnehmen. Letztlich schaden wir uns selbst. Und es gibt genug Stellen in der Bibel, die das eben deutlich machen. Galater Kapitel 6 sagt zum Beispiel, irrt euch nicht, liebe Leute, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wir glauben an Wunder, wenn wir meinen, Ungehorsam hätte keinerlei Konsequenzen in unserem Leben. Darf ich das so sagen? Wir glauben tatsächlich an Wunder, wenn wir meinen, wir könnten Gottes Reden einfach ignorieren. Wenn wir meinen, wir können ohne Konsequenzen, als hätte Gott gar nichts gesagt, leben. Und das ist diese Mahnung, denke ich, die hier eben deutlich wird. Oder in Hebräer Kapitel 3 haben wir das an anderer Stelle. Da heißt es zum Beispiel, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Und ihr wisst, dass das an vielen Stellen vorkommt. Das ist nicht das einzige Tat. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, also wenn der Zeitpunkt da ist, wo Gott uns persönlich anspricht, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Und wieder wird hier der Bezug geschafft. Leute, ihr seht es doch an Israel, was daraus wird, wenn man das macht. Er sagt, macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn, gegen Gott rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert, Beweise einer meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hat. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Und wieder ist auch wie so ein Gericht hier, wieder so eine Beschreibung. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Weshalb? Wegen ihrem permanenten Ungehorsam. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, aber begreifen nicht, welche Wege ich sie führen will. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in die Ruhe eingehen. Achtet also darauf, Geschwister, und jetzt kommt eben die Anwendung von dem Hebräerbrief. Was ist die Botschaft für uns? Achtet darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses heute von der Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes gegenüber verschließt oder sein Herz selber verhärtet. Das, was Israel passiert ist, dass trotz all ihrer Vorzüge, damit hat Paulus ja begonnen, trotz seiner ganzen Vorzüge entgehen sie nicht dem Gerichtshandeln Gottes. Und die Ermutigung ist, sagt Leute, macht doch nicht den gleichen Fehler. Reagieren wir einfach anders auf dieses Reden Gottes. Selbst Israel mit all den Vorzügen unterliegt dem zeitbegrenzten Gericht Gottes, weil sie ständig ignoriert und sich gegen ihn aufgelehnt haben. Das ist meines Erachtens, was Paulus hier sagen will. Und er schließt dieses Kapitel 9 und dann sind wir durch. Er schließt dieses Kapitel 9 eben mit dem eigentlichen Problem Israels. Und ich lese uns diese Verse nochmal in Kapitel 9 ab Vers 30. Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen nochmal? Was wollte ich eigentlich in diesem Kapitel sagen? Weshalb alle diese Gedanken? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden. Ich habe den Heiden die Tür aufgemacht, weil mein Volk gar nicht will. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube. Israel hingegen hat bei all seinen Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu erlangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz ging. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war, also die Art und Weise, wie Gottes Weg Zugang zu dieser Gerechtigkeit war, sondern sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigene Leistung erreichen. Und das eigentliche Hindernis, an dem sie sich stießen, war dieser Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Schon erwähnt, letztlich ist Gott nicht verpflichtet, irgendjemand zu retten. Verdient haben wir durch die Sünde alle das Gericht und jetzt begnadigt er die, die umkehren, die im Glauben eben sein Angebot annehmen. Er macht denen die Tür auf, die wollen. Und Jesus ist dabei der springende Punkt. Was war das Problem Israels? Dass sie eben diesen Messias abgelehnt haben. Dieses Evangelium abgelehnt hat. Die gute Botschaft gilt euch, die man annehmen kann in der Person Jesus. Jesus ist der Gegenstand des Glaubens, der von ihnen verworfen wurde. Jesus ist selber mal im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann sagt er eben zu ihnen, eben genau dieses Zitat aus dem Alten Testament, dass sie den Eckstein verworfen haben. Petrus in seiner Rede vor dem Hohen Rat, in Apostelgeschichte Kapitel 4, vielleicht ist es die letzte Stelle, die ich mit euch lese, da sagt, vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort: Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir heute dafür uns verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei keinem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Der springende Punkt, warum Israel so nicht im Programm Gottes ist, ist Jesus abgelehnt. Und das wird die entscheidende Frage sein, auch vor dem Thron: Was haben wir mit dem Angebot Jesus gemacht? Für uns auch ganz persönlich. Und so will ich schließen. Eigentlich geht es immer wieder in der Bibel um die Qualität unserer Jesus-Beziehung. Weißt du, das Beste, was du deiner Gemeinde hier vor Ort tun kannst, und nicht nur deiner Gemeinde, sondern auch dir ganz persönlich, ist, deine Beziehung zu Jesus so lebendig zu halten, wie es nur geht. Darum geht's. Wisst ihr, unser Glaube ist keine Religion. Es geht nicht um einen bestimmten Verhaltenskatalog, der zu erfüllen ist. Unser Glaube ist keine Religion. Unser Glaube ist eine Person. Es steht und fällt mit der Beziehung zu Jesus. Und so möchte ich schließen mit einer ganz einfachen Frage. Und die Frage lautet: Wenn deine einzige Aufgabe in dieser Gemeinde wäre, deine Beziehung zu Jesus zu vertiefen, was genau würdest du tun? Amen.